Herzlich willkommen beim Audiobeweis. Wir sprechen heute über das hervorragende Spiel der Österreicher gegen die Polen bei der Europameisterschaft und machen auch gleich einen Ausblick, wie wird Österreich gegen die Niederlande spielen. Dazu haben wir uns zwei Fachexperten, was den niederländischen Fußball betrifft, geholt. Zum einen Raphael Beonek mit Willem Twee, Champion geworden in der zweiten holländischen Liga und aufgestiegen, und außerdem Marc Janko, der viele Jahre bei Twente Enschede gespielt hat. Außerdem ist heute Sky-Kommentator Guido Friedrich noch dabei. Viel Spaß mit dem Audiobeweis.
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen zum Audiobeweis Euro-Spezial. Und das nicht nur als Podcast, wie Sie es gewohnt sind, sondern natürlich auch wieder als Videocast. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute zurückblicken auf das erfolgreiche Spiel der Österreicher gegen die Polen, aber natürlich auch vorausschauen auf das Spiel der Österreicher gegen die Niederlande bei den Europameisterschaften. Und Thema Niederlande freut mich ganz besonders, dass wir einen niederländischen Champion bei uns haben, Raphael Beonek, Meister in der zweiten Liga geworden. Gratulation zum Aufstieg.
Dankeschön.
Servus, Raphael. Twentes Finest, möchte man sagen. Marc Janko ist auch bei uns noch immer gut in Form, der ehemalige Nationalteamspieler. Hallo, Marc.
Servus.
Und Guido Friedrich ist auch da. Die Beziehung zu den Niederlanden von Guido Friedrich, die werden wir noch herausfinden.
Das ist gut so, ja.
Dann kommen wir gleich zum gestrigen Spiel, Marc. Wie hast du den gestrigen Fußballabend erlebt? Wo hast du geschaut?
Ich habe gestern das Spiel beim Public Viewing am Hauptbahnhof geschaut, bei der ÖBB war ich eingeladen, und war richtig coole Stimmung. Mir hat es nicht nur wegen dem Ergebnis getaugt, sondern ich habe wirklich unglaublich viele, alle möglichen ethnischen Gruppen mit einem Österreich-Trikot gesehen. Das hat mir einfach total taugt, dass die auch so mitgefiebert haben, dass sie sich identifizieren mit dem Land. Also das war ein schönes Erlebnis. Und dann natürlich, wenn man das Spiel gestern gesehen hat als Österreich-Fan, kann einem nur warm ums Herz werden.
Raphael, wie war es bei dir gestern? Public Viewing zu Hause mit Freunden, oder bist du dann einer, der dann sagt, alleine schaue ich mir das an und genieße?
Nein, gestern war ich im Park Hyatt und habe das Spiel mit Freunden angeschaut, nebenbei gut gegessen und getrunken.
In der Präsidenten-Suite?
Leider nicht.
In der Bank wahrscheinlich. Kennst du die?
Nein, also der Marco war dann öfters einquartiert.
Nie eingeladen,
ich habe es nie raufgeschafft.
Schade.
Haben wir uns angeschaut, war ja gut begonnen, dann zwischenzeitlich ein bisschen viel Leerlauf und dann aber in den entscheidenden Momenten dann doch noch da gewesen und einen sehr, sehr wichtigen Sieg eingefahren.
Ja, hinten raus sind dann die Schweine fett, heißt so schön, und da war dann Österreich da. Guido, wie hast du dir das angesehen, das Spiel der Österreicher gestern?
Ganz gemütlich eigentlich daheim. Wir sind ja beide, wir kennen das, sehr viel unterwegs. Dann ist man mal froh, wenn man auch zu Hause ein bisschen Fußball schauen kann. Und ja, war ein tolles Erlebnis, vor allem hinten raus dann die Bilder. Sehr stimmungsvoll, große Euphorie, und bekommt man schon Gänsehaut danach auch.
Wollte ich gerade sagen, gut, und man kennt dich ja als Kommentator mit sehr vielen Emotionen bei solchen Spielen. Wie bist du als Zuseher vor dem Fernseher, auch sehr emotional oder dann eher der...
Bist du mit vom Fernseher?
Ja, früher regelmäßig, aber da habe ich noch nicht diesen Beruf ausgeübt. Mittlerweile sehr ruhig eigentlich, ja, man schaut sich das an, man freut sich natürlich, vor allem so wie gestern, aber die Nachbarschaft hat mich nicht gehört.
Raphael, wie ist es bei dir? Du bist ja auch einer, der auf dem Spielfeld sehr viel mitkommentiert. Also wenn du dann ein Spiel siehst, kommentierst du dann auch mit?
Nein, gar nicht. Das schaue ich mir einfach an. Und wenn es mir gefällt, bin ich froh, dass ich was Gutes gesehen habe. Aber da rede ich nicht wirklich viel mit. Ne?
Okay, dann kommen wir jetzt zum fachlichen Teil. Marc, wie hat dir der Auftritt gefallen? Wie hat dir das Spiel gefallen? Wie hat dir auch der ganze Zugang zu diesem Spiel gefallen? Denn am Anfang kann man schon sagen, vielleicht doch eine kleine Überraschung, dass Kevin Danso nicht in der Startformation war.
Ja, aber also ich war auch am Anfang etwas überrascht, dass wir doch so viel durchgewechselt haben. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch wieder cool, dass es nicht nur eine Floskel ist, wenn der Trainer sagt, er vertraut allen seinen Kaderspielern, und das hat er gestern auch durch diese Aktion wirklich untermauert, weil gestern ging es wirklich ums Eingemachte, die Jungs mussten gewinnen. Und habe es aber dann auch am zweiten Blick total verstehen können, zumindest jetzt ganz vorne, warum der Marco gespielt hat, weil man wahrscheinlich davon ausgegangen ist, gegen Polen hat man mehr Spielanteile, das heißt, die hohen Pressing-Aktionen werden überschaubar sein für uns, sie werden eher hinten drin stehen, und da muss halt der Marco mit seinen doch mittlerweile, ich glaube 36 ist er, nicht mehr ganz so weite Wege rennen, wie es wahrscheinlich jetzt gegen die Niederlande sein wird. Und das tut ihm einfach besser. Und er ist ein Spieler, der immer den Unterschied machen kann. Das sage ich schon Jahr ein, Jahr aus. Kann auf engstem Raum Mitspieler freispielen, sich selber freispielen, Bälle festmachen. Er ist ein nahezu kompletter Stürmer. Und also ganz vorne wird das verstanden. Hinten, Lienhardt und Trauner, es gibt Schlechteres. Also die haben das richtig, richtig stark gemacht. Trauner hat ja auch, vielleicht wird das auch ein bisschen mit Überlegung, immer wieder sehr, sehr torgefährlich bei Standardsituationen und hat dann eben auch das 1-0 geschossen für uns. Also egal, wie man es dreht und wendet, wir haben wirklich eine großartige Truppe beisammen, wo jeder jeden ersetzen kann im weitesten Sinne, und deswegen habe ich es voll verstanden.
Dieses Innenverteidiger-Duo im ersten Spiel, eben Danso und Wöber, jetzt Trauner und Lienhardt, Trauner gleich mit dem Tor, der auch gegen Frankreich dann wieder reingekommen ist, sehr viel Ruhe ins Spiel gebracht hat, der ist ja in Holland jetzt kein unbeschriebenes Blatt, der General, wie man ihn dort nennt.
Fanliebling,
ja. Ja, Fanliebling, absolut, wie Raphael Beonek übrigens auch, hat auch einen Spitznamen, möchte dir kurz raten, Spitznamen von Raphael Beonek bei Willem Tvedt-Hilbøk.
Kommentator.
Rafa the Rock.
Rafa the Rock, cool. Ja.
Ich hätte der Eiserne vielleicht noch gesagt, aber da bin ich nicht weit weg mit The Rock.
Ja, aber dabei ist er ja so ein feiner Kicker hinten drinnen. Also The Rock und Eisern, vielleicht ist das Spiel in der zweiten holländischen Liga anders geprägt als das bei der WSG Tirol. Aber kommen wir zurück zum Innenverteidiger im österreichischen Nationalteam. Wie hast du die Leistungen gesehen der österreichischen Innenverteidiger bisher? Gibt es eigentlich wenig auszusetzen?
Ja, ich denke, dass man gegen Frankreich vielleicht schneller mal schlechter ausschauen kann. Aber ich denke, insbesondere gestern haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Ich bin sowieso großer Gernot Trauner-Fan. Wie du gesagt hast, der kommt dann gegen Frankreich rein und bringt wirklich sehr, sehr viel Ruhe ins Spiel. Ja, gestern macht er zum Drüberstreuen auch noch ein Tor. Aber ist schon sehr, sehr, ja, ich möchte sagen, beneidenswert mit, ja, glaube ich, seiner ersten EM. Allzu viele Spiele fürs Nationalteam hat er dann auch noch nicht, aber ja, der spielt das, würde, weiß nicht, schon seit 10 Jahren da mitspielen, und das ist echt schon sehr, sehr hohe Qualität, die er da mitbringt, und ja, habe mich sehr für ihn gefreut, dass er ein Tor geschossen hat.
Ja, auf Gernot Trauner kommen wir gleich auf ihn zu sprechen. Marc, du kennst das, wenn man in der höchsten niederländischen Liga spielt, der spielt dort und hat einen absoluten Kultstatus, Fanliebling. Ist vom LASK gekommen, wo man jetzt vielleicht in den Niederlanden auch auf den ersten Blick sagt, naja, aber wie soll uns der weiterhelfen? Ist jetzt nicht der größte Sprinter, aber ein unglaublich intelligenter Spieler und dirigiert das von hinten raus. Das ist schon bemerkenswert, wie der seine Karriere nochmal eine Stufe nach oben getrieben hat, oder?
Ja, ich finde es auch bemerkenswert, wie lange der eigentlich in Anführungszeichen unterm Radar gelaufen ist, wie es der Raphael schon richtig gesagt hat. Also der hatte auch schon zu seinen Riederzeiten und dann später beim LASK unfassbar starke Leistungen gebracht. Dass der nicht schon früher irgendwo aufgeschlagen ist, wo es um viel, viel mehr geht, wo es ein viel höheres Renommee auch international gibt, hat mich sehr gewundert. Er war immer schon damals in meinen letzten Zügen des Nationalteams dabei sein, immer wieder auch mal eingeladen, und es war immer unfassbar unangenehm, gegen ihn zu spielen. Physisch auch starker Spieler. Neben dem Platz ein bisschen ein ruhigerer Typ, was jetzt nichts Schlechteres ist, aber auf dem Feld ist einfach durch seine Präsenz ein irrsinniger Leader, und das hat er jetzt auch in Holland weiter fortgesetzt und ist, glaube ich, nicht zu Unrecht dort Fanliebling, weil er das eben auch mit Leistungen untermauert und auch immer wieder das ein oder andere wichtige Tor ist, wie jetzt zuletzt für uns, für Österreich.
Ja, und absoluter Kultstatus, natürlich auch begonnen mit dem Nasenpflaster, das ist in den Niederlanden auch ganz gut angekommen, und der ist dort einfach nicht mehr wegzudenken aus der Startformation von Feyenoord, wenn er fit ist.
Absolut, also man hat es ja auch international gesehen, er ist vom Level her einfach ganz oben, eine unglaubliche Entwicklung hingenommen, und auch gestern im Nationalteam, ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber reden, das war super Leistung, jetzt gar nicht nur wegen des Treffers, sondern auch im Aufbauspiel, die Ruhe, die er auch am Ball hat. Also echt schade, dass er dann hinten raus verletzt ausgeschieden ist. Kann man hoffen, dass sich das ausgeht für das nächste Spiel. Aber ja, ich glaube, in der Innenverteidigung sind wir sowieso sehr gesegnet. Niemand redet mehr über David Alaba, und theoretisch noch mit einem Posch, der innen spielen kann, und mit einem Querfeld. Also
Überangebot,
ja. Da haben wir die Qual der Wahl.
Und das Tor vom Trauner war technisch auch richtig schwer zu machen.
Absolut.
Also den musst du erst einmal so drücken können, auch noch dazu so eine Wucht dahinter bekommen. Also
weil er leicht zurückgehen musste sogar.
Genau, noch. Richtig. Ja. Also das war technisch wirklich allerhöchste Güte, was er dort geleistet hat. Und eben ein verdammt wichtiges Tor für uns.
Ja, dann bleiben wir gleich vielleicht bei dieser ganzen Sequenz mit dem Tor. Philipp Mwene mit der Vorbereitung auch richtig stark gelöst. Er hat gegen die Franzosen auch eine super Partie abgeliefert. Ist das vielleicht so einer der großen Überraschungen, Marc, dass der so exorbitant gut performt in diesen zwei Spielen im Nationalteam bisher bei der Europameisterschaft? Klar, sein Lebenslauf auch ehemaliger Legionär in den Niederlanden, jetzt wieder bei Mainz, aber dass der so raussticht.
Ja, also es hat sich ja schon die letzten Monate, muss man fast sagen, abgezeichnet, dass er ist ein Spieler, der sehr, sehr konstant seine Leistungen abrufen kann und auch immer dazu beiträgt, dass nach vorne als auch nach hinten die Arbeit als getan gewertet werden kann, und eine super Entwicklung genommen. Auch das ist so ein bisschen ein Fall, der Potenzial möglicherweise für ein bisschen was Höheres hätte, als er momentan spielt, also bei allem Respekt vor Mainz 05, aber ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, dass er noch einen Schritt weitermachen kann.
Ja, war ja bei Eindhoven, die haben eine unglaubliche Saison gespielt, ja. In den Niederlanden, ist dann nicht mehr zum Zug gekommen, hat sich dann eben was Neues gesucht, aber das kann so einer sein, wo die EM vielleicht wieder ihn etwas nach oben spült.
Absolut, also bin völlig bei Marc, also das ist, wenn man sich seine Leistungen ansieht, glaube ich, noch nicht der Tellerrand gewesen. Also ich glaube, da geht es noch ein Stückchen weiter für ihn persönlich. Ich fände es auch mal ganz spannend, wenn vielleicht Wene auf rechts verteidigt und links Prass. Also das würde ich mir noch gerne ansehen. Mal schauen, ob wir das noch sehen.
Bei der Euro nicht experimentieren vielleicht.
Ist ja schlecht. Sprichst du aus Erfahrung?
Möglicherweise. Ja, aber wenn ich mir anschaue, wie Prass das gestern macht nach seiner Einwechslung, ja, bin ich schon ein Fan. Und
wobei Posch auch eine sehr starke Europameisterschaft.
Soll gar nicht seine Leistung schmälern, ja. Aber das wäre noch sicher eine ganz coole Variante. Aber ja, bin auch wirklich angetan vom Wene. Und ich finde es auch cool, wie er darauf reagiert hat nach dem Gegentreffer gegen Frankreich, weil da war er natürlich mit involviert.
Hat den Fehler ja eigentlich.
Man kann jetzt sagen, ein bisschen die Unterstützung vielleicht gefehlt, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, hau das Ding weg. Ja. Aber er hat danach eigentlich wieder zu seiner Leistung zurückgefunden, das gestern nochmal bestätigt. Flanke war, glaube ich, braucht man nicht diskutieren, war sensationell. Und generell auch der Speed, den er mitbringt, und die Präsenz. Also
gut, wir haben jetzt da ein paar Spieler namentlich herausgehoben, aber Raphael, eigentlich muss man sagen, gibt es irgendeiner, der abfällt in der Leistung? Also alles, was wir von Österreichs Nationalteam gesehen haben, war sehr gut bis hervorragend.
Ja, schon. Vor allem das Spiel gestern haben wir schon ein paar Phasen gehabt, die wir überstehen haben müssen. Aber im Großen und Ganzen war das ein hochverdienter Sieg gegen einen ganz ordentlichen Gegner und gegen die Franzosen. Ja, wenn der Schiedsrichter da vielleicht auch ein bisschen mitspielt, vielleicht fällt das Gegentor dann auch so gar nicht, und dann weiß ich nicht.
Schiedsrichter-Thema und Raphael Beonek ist immer speziell, oder?
Durchaus, aber ich glaube, da Abschluss zu geben ist schon, grenzt schon. Ist schon sehr, sehr hart gewesen, wenngleich das Tor dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu einfach fällt. Aber ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man nach Jahren wieder stolz sein auf das österreichische Nationalteam. Ich kann mich auch an Spieler erinnern, glaube ich, in Klagenfurt, da waren eigentlich 3000 Leute zuschauen. Das war dann vielleicht so eine Phase, die nicht so gut war.
Marc, kannst du dich an die Phase auch noch erinnern?
Ich überlege gerade, ich kann mich gar nicht erinnern.
Naja, was heißt stolz? Man war ich schon immer stolz auf sein Land, aber dann weiß ich, haben wir dann vielleicht auch Trainer in der Vergangenheit gehabt, die vielleicht nicht das letzte Potenzial aus der Mannschaft rausgeholt haben, und da waren die Spiele dann vielleicht auch einfach sehr unattraktiv zum Anschauen, und da bin ich auch ehrlich, habe ich dann auch immer gesagt, wieso soll ich mir das jetzt eigentlich anschauen, dann mache ich irgendwas anderes in meiner Freizeit. Aber spätestens mit der Bestellung von Ralf Rangnick hat sich das total gewendet. Wir spielen einen aktiven Fußball, einen attraktiven Fußball. Wir definieren uns schon mehr über das Spiel gegen den Ball. Da sind wir auch sehr, sehr gut drin. Und ja, macht Spaß, dem Team zuzuschauen. Und jetzt hoffen wir, dass wir erst so weit kommen wie nur möglich.
Das ist ja, finde ich, ein super Stichwort. Spaß. Ja? Und ich glaube, das versprüht momentan jeder österreichische Fußballfan, wenn er unserem Team zusieht. Spaß.
Ja, weil die Mannschaft auch diesen Spaß versprüht, oder?
Ganz genau. Und wenn man es jetzt mit Franco Foda zum Beispiel vergleicht, der führt uns zur Euro, kommt dort ins Achtelfinale, hat dort Italien zumindest fast in der Verlängerung. Also da wäre jetzt respektlos zu sagen, wir waren nicht erfolgreich. Ja? Aber man spürt trotzdem nochmal eine andere Art der Begeisterung jetzt unter Ralf Rangnick. Und das ist, finde ich, schon was Elementares momentan.
Die Frage ist halt, bei großen Turnieren oder wenn es um Qualifikation geht, es geht im Endeffekt um Ergebnisse. Wenn du Ergebnisse hast, und das ist ja auch das, was Didier Deschamps mit seinen Franzosen macht, die spielen einen sehr pragmatischen Fußball, ja, aber im Endeffekt kommst du damit weit.
Ja, aber auch nur, weil sie die Qualität haben. Also, wenn wir so spielen hätten wie die Franzosen, dann glaube ich, wäre wahrscheinlich nach der Gruppenphase dann auch Endstation.
Ja, ist schwierig zu sagen, weil die Qualität halt natürlich schon eine enorme ist. Aber Marc, ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Österreich bringt auch die Ergebnisse, wenn Ergebnisse da sein müssen. Weil wir erinnern uns an hervorragende Qualifikationen und dann Turnier. Und dann braucht man einen Sieg gegen, ich sage jetzt, Ungarn. Und es gelingt einfach nicht. Und man hat einen Sieg gegen Polen gebraucht und es gelingt. Ist das schon nochmal dann Next Level?
Ist witzig, dass du, um nochmal auf das zu referieren, Ungarn sagst, weil eigentlich hätte man einen Sieg gegen Island braucht.
Am Ende, ja.
Aber schwamm drüber.
Aber ein Sieg gegen Ungarn hätte schon sehr viel weitergeholfen.
Ja, es hätte jeder, gegen jeden Gegner hätte der Sieg weitergeholfen in der Vorrunde. Aber um zurückzukommen ins Hier und Jetzt, ja, also auch deshalb finde ich, das ist auch so etwas, was Trainer Rangnick ausstrahlt. Das hat er, glaube ich, auch in der PK vor dem Match gesagt. Das, weil die Rede war von Druck und wie geht die Mannschaft mit Druck um, wie sehen Sie das? Sagt er, aber Leute, in der Vorrunde muss man irgendwann mal ein Spiel gewinnen. So ist das nun mal bei einer Europameisterschaft, mit einem Punkt oder mit null Punkten kommst du halt nicht weiter. Und das waren wir uns immer bewusst und es war auch jedem bewusst, dass wir im ersten Spiel eine Top-2-Nation zu bespielen haben. Okay, gegen die haben wir jetzt verloren mit 1-0, mit einem Eigentor, brauchen uns nicht schämen dafür und jetzt spielen wir halt gegen einen Gegner, wo wir uns etwas ausrechnen können und dürfen. Und ich glaube auch, dass es auch in der Einschätzung von uns allen immer so gewesen ist, dass wir gesagt haben, gegen Frankreich muss ein sehr guter Tag her, dass wir da was mitholen, dass wir da was holen können. Und gegen Polen habe ich zumindest auch so gesehen, dass wir über die Polen zu stellen sind von der Qualität her. Natürlich brauchst du dann noch immer eine gute Leistung, auch einen guten Spielverlauf, aber das ist ja normal im Fußball. Und dementsprechend sind wir unserer Favoritenrolle in diesem Spiel gerecht geworden. Auch Spiel mit dem Ball, weil gegen die Polen war es eigentlich ein Spiel, wo wir viel mit dem Ball uns einfallen lassen mussten. Anders wie es jetzt gegen Frankreich war oder wie es jetzt wahrscheinlich auch gegen Holland sein wird. Da werden wir wieder gegen den Ball spielen können. Das liegt uns ein bisschen mehr. Das ist eher mehr so in der Philosophie von uns drinnen, die wir momentan haben. Aber auch das haben sie jetzt gegen Polen großartig gemacht, haben Lösungen gefunden und haben sie sukzessive müde gespielt, weil am Schluss die letzten 30 Minuten waren sie eigentlich nicht mehr existent und sind eigentlich nur mehr nachgelaufen. Und das ist auch ein Verdienst von der Mannschaft, ein Entwicklungsschritt, wenn man so will, dass sie mittlerweile eben auch mit dem Ball einiges anfangen können.
Was ich ja ganz spannend finde, ist das, was du gerade gesagt hast, dass wir von der Qualität für dich über die Polen zu stellen sind. Wenn man sich allein die Einzelspieler anschaut, muss man eigentlich sagen, woher kommt denn dieses Selbstverständnis? Weil ich wollte nur kurz ein paar Namen aufsagen. Also ein Szczęsny spielt bei Juventus Turin, ist dort Stammtorhüter. Patrick Penz spielt bei Brøndby aktuell. Hinten ein Kivior spielt bei Arsenal, jede Partie ein Zalewski spielt bei der Roma, Lewandowski, okay, ist dann nur von der Bank gekommen, ist einer der besten Stürmer der letzten 10, 20 Jahre in Europa. Hat das Team es geschafft, sich über das Team, über Einzelspielerqualitäten zu stellen?
Also bei einer Endrunde geht es auch sehr viel Momentum um was hast du in deiner unmittelbaren Vergangenheit quasi geleistet, bist du im Flow oder bist du nicht im Flow, das hört man öfters im Sport und jetzt vor dem Polenspiel war es so, wir haben einen Sabitzer im Champions League Finale gehabt, wir haben einen Leimer im Champions League Finale gehabt, wir haben einen Arnautovic gehabt, der ist Meister geworden mit Inter Mailand, jetzt kann man sagen, okay, nur als Wechselspieler, aber viele würden gern dort nur Wechselspieler sein. Wir haben einen mit David Alaba, okay, er war verletzt, aber auch Champions League-Sieger. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Momentum an Spielern in diese Endrunde mitgenommen, die alle sehr, sehr positive Leistungen gebracht haben, die wirklich Leistungsträger bei ihren Vereinen gewesen sind. Und da war ich schon der Meinung, dass dieses Momentum, auch wenn man das sagt, wo man jetzt spielt, und das sind alles dekorierte Spieler, zu Recht bei Polen, was du aufgezählt hast, aber sie hatten jetzt nicht diese unmittelbaren großen Erfolge oder nicht diese großartige Saison, wo du mit einer Brust in eine Endrunde gehen kannst. Und dementsprechend habe ich sie halt vor dem Spiel schon vor den Polen gesehen.
Trotzdem ist natürlich mit Robert Lewandowski ein Spieler dann auch eingewechselt worden beim Stand von 1-1 in der 60., 65.
Ja, das hat mich auch gewundert.
Minute, wo halt jeder dann gedacht hat, jetzt, der braucht vielleicht nur eine Chance.
Also wenn er, also das ist immer die Frage, was sagen die Ärzte nach außen hin oder was sagt der Verband nach außen hin, aber das war nie und nimmer Faserriss, weil in was war das jetzt, 7 Tagen kannst du einen Faserriss nicht aushalten, das war wahrscheinlich eine Verhärtung maximal. Aber schwamm drüber, er ist reingekommen, war nicht ganz fit und hat dann auch nichts mehr ausrichten können. Also Stürmer bist ja auch irgendwo abhängig von dem, was nach vorne kommt und da ist relativ wenig gekommen.
Ja, und am Ende...
Das war aber, finde ich, die interessanteste Phase eigentlich gerade, weil
ich finde, da stand das Spiel so ein bisschen auf der Kippe. Es gab jetzt auf die eine Seite, wieder auf die andere noch große Chancen. Das Spiel hat sich ein bisschen neutralisiert und die Frage war, wer zieht es jetzt auf seine Seite? Und das war, finde ich, dann schön zu sehen, dass uns das dann gelungen ist in dieser letzten 25 Minuten, halbe Stunde, was der Marc auch angesprochen hat, weil ja, es ist oft dieser eine Impuls, dieses eine Tor, das dann eine Richtung vorgibt und das ist uns zum Glück gestern gelungen, aber da stand das Spiel, finde ich, schon auf der Kippe und wenn es in eine andere Richtung geht, dann sprechen wir halt über andere Themen und dann ist die Kritik wahrscheinlich eine andere, aber Respekt, wie sie es dann gemacht haben und hätte auch dann sogar noch höher ausfallen können, der Sieg.
Ja, und dieses 2:1 war ja auch eine wunderbare Aktion von hinten rausgespielt. Marco Arnautović steigt über den Ball drüber und gut, Baumgartner, du in Baumgartner-Things, würde man sagen, schießt wieder ein Tor, hätte gegen Frankreich ja auch noch netzen können, war ja eine ganz knappe Geschichte. Christoph Baumgartner, unglaublich spannender, unglaublich interessanter Spieler. Aus reiner Verteidigersicht, was macht den denn so schwierig auszurechnen, so unangenehm als Gegenspieler, Rafa, wenn du das einschätzen kannst?
Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich war er schneller als ich und hat einen tieferen Schwerpunkt und das ist dann schon als Verteidiger ganz unangenehm. Aber beim Christoph Baumgartner finde ich es ganz witzig, weil der hat sich die Saison in Leipzig wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, weil du gesagt hast, da kommen ein paar Spieler mit einem guten Fassadl oder so. Bei ihm ist es eigentlich jetzt nicht so der Fall, weil die Saison in Leipzig hätte er sich anders vorgestellt, aber das ist ja seit Spiel unser bester Mann, unser wichtigster Mann. Und dass er dann gestern das Tor macht, das hat mich eigentlich dann wenig verwundert. Und es war auch super schön rausgespielt. Dann war der Wechsel Brass für Mbene auch goldrichtig, weil man dann halt auch mal einen Linksfuß gehabt hat, der die Bälle wirklich auf direkten Weg in die Mitte befördern kann und nicht immer, oder was heißt nicht immer, aber öfters halt dann gerne mal abbricht. War ein hervorragendes Tor, von hinten rausgespielt bis nach vorne, absolutes Teamtor, spiegelt dann auch wieder die Qualitäten der österreichischen Mannschaft ganz gut wider. War sehr, sehr schön anzuschauen.
Ja, und der Baumgartner hat sich das Fassadl, wie du so schön sagst, wahrscheinlich beim Nationalteam geholt, denn der hat ja davor eine Phase 5 Spiele am Stück getroffen, hat davor nur Hans Krankl geschafft. Hätte er gegen Frankreich noch getroffen, dann wäre er alleiniger Rekordhalter, was Teamtore am Stück betrifft. Marc, du kennst das ganz gut, wenn man sich vielleicht übers Nationalteam Fassadl holt. Das ist schon noch etwas Spezielles, oder? Weil es ja dann doch nicht alltäglich ist, fürs Nationalteam spielen zu dürfen, vor allem wenn man im Club eigentlich nicht so zum Zug kommt, wie man sich's vorstellt.
Ja, absolut. Also wollte ich gerade sagen, also das gibt es natürlich auch immer wieder, dass du Spieler dabei hast, die im Nationalteam immer fix spielen und im Club jetzt nicht ganz so die tragende Rolle hatten. Wobei bei Leipzig hat er ja auch, glaube ich, 36 Einsätze oder um die 35, 36 Einsätze gehabt. Nicht immer Stammspieler, ja, ist schon klar, aber er ist auch mit einer Verletzung hingekommen und man darf auch nicht vergessen, bei Leipzig ist in der Offensive halt eine brutale Qualität auch vorhanden. Also dass das Spiel wirklich Ausnahmespieler und da hat er sich ein bisschen schwer getan und hat probiert eben dieses Momentum auf seine Seite zu ziehen. Aber ich glaube nach wie vor, dass er ein unfassbar guter Spieler ist und wie der Raphael richtig sagt, also mit seiner Geschwindigkeit allein hast du einfach, er ist einer der wenigen Spieler neben Bimmer, glaube ich, in dieser Mannschaft, die halt das 1 gegen 1 auflösen können. Und das ist halt auch im modernen Fußball brutal wichtig, weil dadurch irgendwo logischerweise ein Raum aufgeht oder irgendwo wie in Überzahl sind und das ist einfach gefragt. Und das haben wir einfach mit dem Christoph und mit dem Wimmer, sind das die zwei Spieler, die das machen können. Marco nehme ich jetzt einmal aus, weil wenn du vorne drin spielst, dann ist das nur bedingt möglich. Das heißt, du brauchst um diese Stürmerposition vorne herum einfach Spieler, die auch das Spiel nach vorne tragen. Und da sind die zwei Spieler schon verdammt wichtig.
Jetzt würde ich sagen, machen wir einen Haken über die Vergangenheit, machen einen Blick in die Zukunft, machen wir gleich einen Blick auf das Spiel gegen die Niederlande. Am Dienstag wird gespielt, Österreich ist zumindest Gruppendritter. Ob es für den besten, einer der vier besten Gruppendritten Plätze reicht, weiß man jetzt noch nicht, aber mit 3 Punkten steht man schon mal ganz gut da aktuell. Es geht jetzt gegen die Niederländer, die 0:0 gespielt haben gegen Frankreich, im direkten Duell um Platz 2. Oder vielleicht sogar am Platz 1, sollten die anderen Ergebnisse dann auch noch so fallen. Wieder so ein Finalspiel gegen die Niederlande. Marc, du hast es schon angesprochen, vielleicht jetzt ein Spiel, das eher wieder für die österreichische Spielidee spricht, weil die Niederländer selber müssen, weil sie sehr viel Ballbesitzphasen haben werden, weil Österreich da die Stärken dann ausspielen kann?
Ja, also ich glaube generell, also das ist eine Gruppe, mit Ausnahme von Polen, wo du in jedem Spiel der Underdog bist. Und das ist natürlich auch von der Drucksituation eine ganz andere. Wenn es jetzt, schaut Mami, es schaut nicht danach aus. Ich glaube auch, dass sie jetzt schon mit diesen 3 Punkten weiter sind. Aber wären sie in dieser Gruppe Dritter, absolut jeder verständlich, weil Holland und Frankreich sind nun mal von der Qualität her mindestens eine kleine Stufe über uns zu stellen, speziell die Holländer. Und ich glaube, dass da einfach eine Mannschaft auf uns wartet, die sich auch wirklich als Mannschaft versteht. Vielleicht ist nicht mehr so mit diesen ganz großen Namen wie in den noch vor 15 Jahren, wo die Holländer gefühlt eine Weltauswahl am Spielfeld, am Spielbogen auch hatten. Das ist nicht mehr so der Fall. Sie haben vereinzelt schon noch verdammt gute Spiele, aber sie sind mittlerweile als richtige Mannschaft am Berg. Und sie haben es auch im ersten Spiel eindrucksvoll gezeigt gegen Polen, sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Und dann vor allen Dingen im zweiten Spiel gegen Frankreich haben sie ihnen absolut Parole geboten, haben für mich auch ein reguläres Tor geschossen. Also wieso man das zurücknimmt, sehe ich als Spieler ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Für mich jetzt, oder für uns jetzt, hat mich sehr gefreut, weil hat uns in die Karten gespielt, dass die Holländer da nicht getroffen haben. Das heißt, das wird ein richtig heißer Ritt und da kann man nicht davon ausgehen, dass wir da drüber fahren.
Also du siehst, die Aktion ist nicht so, dass Manuel da groß behindert war, dass er dort noch hinspringt. Ich meine, wenn man sich das in der Zeitlupe ansieht und man sieht die Bewegung von Manuel, dann kommt der Schuss und er dreht eigentlich ab und sieht dann den Holländer und sagt dann, ah, da steht noch einer.
Ganz genau. Man merkt, du bist schon lange in diesem Geschäft, verfolgst diesen Sport sehr, 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 sehr gut. Er war chancenlos. Also sich da auszureden, ja, ich habe mich nicht schmeißen können, weil neben mir steht der, wer war das, der, wer ist da im Weg gestanden, weiß ich jetzt gar nicht.
Dümfries.
Ja. Also das ist schon sehr, sehr, sehr wohlwollend zugunsten der Franzosen gelaufen. Aber nochmal, für uns Österreicher perfekt, dass es so gelaufen ist. Ich hab mich sehr gewundert darüber, weil es einfach nicht spielnahe Entscheidung ist.
Raphael, weil du ja aktuell in den Niederlanden unter Vertrag stehst, wie ist denn prinzipiell so diese ganze Gruppe, vielleicht auch in den Niederlanden, bei deinen Teamkollegen aufgenommen worden mit eben Österreich, Frankreich und Polen? Weil Marc gesagt hat, okay, abgesehen von Polen.
Eigentlich recht positiv, würde ich sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Holländer jetzt irgendwie großartig Angst oder vor den Österreicher hatten oder haben.
Noch immer nicht.
Glaube ich tatsächlich nicht, weil die Holländer schon ein bisschen ein sehr stolzes Volk sind, vielleicht auch ein bisschen eingebildet in der Hinsicht. Aber ich denke schon, dass die Niederländer ein kleines Stück über uns zu stellen sind, aufgrund der individuellen Qualität, die sie haben. Und sie haben ja dann auch irgendwo ein System, das sie dann kontinuierlich runterspielen. Von dem her war die Gruppe, glaube ich, bis auf die Franzosen, die hätten es wahrscheinlich nicht gern gehabt, aber sonst war die Gruppe, glaube ich, war ihnen relativ egal.
Ja, gut, wie siehst du die Ausgangssituation, weil wir auch diese großen Namen, vielleicht die Marc angesprochen hat, die es jetzt in der Vergangenheit gegeben hat, aber gut, es gibt noch immer einen Xavi Simons, es gibt noch immer einen Memphis Depay, es gibt noch immer einen Virgil van Dijk. Wie siehst du die Ausgangssituation? Ist das vielleicht wieder so etwas, wo das österreichische Team etwas machen kann gegen die großen Namen?
Ich sehe es fast 50-50, muss ich sagen. Also ich glaube, so wie die Österreicher derzeit spielen, wird das für die Holländer eine ganz schwere Aufgabe. Ich sehe die Niederländer aber trotzdem ein bisschen vorne einfach, eben aufgrund dieser individuellen Qualität. Also du, 50-50. Ja, deswegen sage ich, ich sehe es fast 50-50, sagen wir mal 60-40. Wenn wir einen super Tag haben und einen guten Spielverlauf, dann ist was drin. Aber wenn man die Niederlande gestern erste Hälfte gesehen hat, dann muss man schon auch ein bisschen realistisch bleiben. Und die haben da Frankreich echt gehabt, phasenweise, muss man sagen. Wobei die Franzosen dann auch Riesensitze ausgelassen haben. Aber da sind schon Topspieler, also wirklich Topspieler drin. Allein die Vierer-Abwehrkette, das ist mit das Beste vom Besten. Ja. Also da braucht man sich vor Frankreich zum Beispiel jetzt nicht verstecken von der Qualität her. Deswegen, ja, ganz spannende Aufgabe. Und ich bin sehr gespannt auch drauf, weil mit einem guten Spielverlauf ist was drin, sonst kann es auch mal schnell in eine andere Richtung gehen, glaube ich.
Und das, was du angesprochen hast, finde ich, das unterstreicht auch, dass die Niederlande eben gegen Frankreich sehr gut mitgespielt hat, Parole geboten hat und vielleicht sogar gewinnen hätte können. Und gegen Polen, das Ergebnis, okay, 2-1, aber das hätte eine richtige Abfuhr für die Polen auch geben können, weil Szczesny hat einen unglaublichen Tag gehabt gegen die Niederlande. Also die sind schon
der größte Unterschied zwischen Österreich-Frankreich und Frankreich-Niederlande war einfach der offensive Output der Niederlande. Also die hatten ja wirklich erste Hälfte 3-4 super Möglichkeiten. Und Marc als Stürmer weiß es sehr, sehr gut wahrscheinlich, die Niederlande hatte früher so ein Luxusproblem in der Offensive. Da hast du ja die Frage gestellt, wen lässt du daheim, und dann hast du vielleicht einen Makai mal daheim lassen. Und mittlerweile musst du eigentlich suchen, wen du dort vorne spielen lässt. Ich meine, die sind jetzt nicht, brauchen wir nicht reden.
Alles wenn andere Rekord, als schlecht. Der von der Bank kommt, ist es auch
ich wollte gerade sagen, nicht aber es ist nicht mehr dieses ganz oberste Regal, von dem wir immer sprechen. Und früher haben sie ja noch 4-3-3 gespielt und da hast du ja vorne wirklich drei Granaten gehabt. Und jetzt mit Depay, der in den letzten Jahren auch nicht immer den leichtesten Stand hatte, bist du vorne schon in einer Position aufgestellt, wo du sagst, ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber vielleicht nicht dieser absolute Weltklasse-Spieler, der auch dann diese Knipser-Qualitäten hat. Hat man ja auch gestern gesehen, finde ich zum Beispiel.
Ja, Marc, was kommt da auf die österreichische Mannschaft zu? Weil sie ja doch eine, vor allem in der Offensive von den Niederlanden, eine sehr agile Spielweise ist. Also das ist jetzt nicht so, wenn wir davon ausgehen, dass Weghorst nicht in der Startformation steht, da können viele Spieler auf vielen unterschiedlichen Positionen spielen, die können alle wechseln, das ist alles sehr fluide, was da offensiv angeboten wird, oder?
Ja, und vor allen Dingen haben sie irrsinnige Geschwindigkeit auf den Außenbahnen, und das ist halt etwas, was, haben wir vorher schon gesagt, das ist halt im modernen Fußball extrem gefragt und auch extrem unangenehm zu spielen gegen solche Spieler als Verteidiger in der Mannschaft oder als Verteidiger, weil du einfach nur bedingt immer dich absichern kannst, dass da nichts passiert. Weil wenn er sich den Ball im richtigen Moment vorbeilegt, dann ist er weg. Und dann hast du irgendwo Probleme in der Zuordnung, in der Aufteilung, in der Verteidigung. Und das ist halt etwas, was sie sehr, sehr gefährlich macht, was sie auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen über uns stellt, weil, das haben wir vorher auch schon gesagt, diese Spieler haben wir nicht auf den Außenbahnen, die Geschwindigkeit haben, A und B im 1 gegen 1 den Gegner Probleme bereiten können. Wir sind stark, wenn wir hohe Umschaltmomente haben und dann meistens über Baumgartner auch in einer gewissen Geschwindigkeit nach vorne kommen können. Aber das ist ein bisschen unser Zugang im Spiel mit dem Ball. Und dementsprechend, die Niederländer können alle kicken. Also du hast es gerade richtig gesagt, Guido, sie sind, spielen alle bei guten Vereinen und auch eine gute Rolle und sind sehr, sehr aufstrebende. Xavi Simons allen voran ist auch ein Unterschiedsspieler. Der ist übrigens bei Leipzig, weil wir vorher vom Baumgartner schwierigen Stand gesprochen haben. Also den jagt halb Europa und nochmal, wir sind hier bei einer Endrunde und dementsprechend muss an solchen Tagen viel zusammenpassen. Ich traue es unseren Jungs zu, möchte aber auch gleichzeitig ins Rennen werfen, ohne jetzt schon ein Resümee ziehen zu wollen, dass wir auch verdammt schwierige Ausfälle zu verkraften gehabt haben in der Vergangenheit. Und die Euphorie war berechtigt, war richtig. Aber kurz vor der EM, der Xaver-Schlager hat uns brutal wehgetan, dass der weggefallen ist. Der war meiner Meinung nach die letzten Monate das Herzstück dieser Mannschaft, in der Offensive als auch in der Defensive. Und das kann die Truppe jetzt auch noch halbwegs auffangen, nicht ganz, aber halbwegs kompensieren. Aber jetzt, um die ganz großen Sprünge zu machen, ist halt jetzt verdammt schwieriger geworden.
Ja gut, wir haben aber auch im ersten Spiel gesehen, weil du es angesprochen hast, diesen Speed über die Seiten mit Mbappé und Dembélé waren halt auch zwei Spieler, die jetzt nicht unbedingt zu den langsamsten auf der Welt zählen, und da gab es jetzt okay ein, zwei Möglichkeiten, die wirst du wahrscheinlich aufgrund dieses Speeds nie verhindern können, aber das haben Posch und Mwene auch richtig gut gemacht, Raphael, vielleicht auch die Situation oder die Leistung von Posch, der ja von Innenverteidiger zum Rechtsverteidiger in den letzten zwei Jahren mutiert ist, möchte man so sagen. Wie schwierig ist das für einen Defensivakteur auf diesem absoluten Top-Niveau von der Innenverteidigerposition auf die Rechtsverteidigerposition zu rutschen, die ja doch andere Anforderungen hat an ein Spiel, oder?
Ja, ist schon eine massive Umstellung. Ich meine, jetzt spielt es eh schon länger.
Hat sich jetzt auch für die Champions League qualifiziert in Italien.
Ja, also ja. Also der weiß schon, wie man das macht, und ich glaube, in Italien lernt man dann nochmal wirklich verteidigen. Aber man hat schon gesehen, dass die Franzosen ja auf jeder Position irgendwie schneller waren als wir. Da waren ja nicht nur die Flügelspieler, sondern auch, wenn ich an Kanté oder Rabiot denke, die sind dann halt einfach mal schneller.
Und gestern läuft dann Frimpong Theo Hernandez davon. Also
ja, der ist dann wieder schneller als der Franzose, genau. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass unsere Außenverteidiger gegen die Franzosen einfach, ja, dass es brutal schwer hatten. Aber im Großen und Ganzen haben sie es recht gut gemacht. Wir sind dann vielleicht ein, zwei Mal ja, haben uns die Franzosen dann auskontert. Das war vielleicht, war wahrscheinlich auch nicht so der Plan. Aber kannst du dann aufgrund der hohen individuellen Qualität halt auch schwer verhindern. Aber im Großen und Ganzen haben insbesondere die Außenverteidiger gegen wirklich Weltklasse-Spieler sehr, sehr gut gemacht. Und da ist die Geschwindigkeit dann, ja, natürlich kommt es dann irgendwann zu tragen, aber jetzt nicht in dem Ausmaß, dass man jetzt da sitzt und sagen müsste, was ist denn da passiert.
Ja, also fürchten müssen wir uns prinzipiell nicht, weil wir schon bewiesen haben, dass wir das aus Österreich können, wenn natürlich auch die Geschwindigkeit im aktuellen Fußballgeschehen ein großes Thema ist, wobei wer schnell ist, ist immer im Vorteil.
Der hat immer recht.
Das ist richtig. Jetzt möchte ich noch einen Tipp haben von euch dreien. Wo landet Österreich am Ende? 3-2-1.
Entschuldigung, darf ich noch kurz einen ganz wichtigen Punkt, der mir aufgefallen ist, weiß, wie ihr dazu steht, was mir bei dieser Europameisterschaft extrem taugt und ich hoffe, das wird auch so übernommen, ist diese Aktion, Captain's Talk. Das hat so eine Auswirkung auf die Ruhe am Spielfeld. Es gibt keine Rudelbildungen mehr. UEFA und FIFA schreiben sie seit etlichen Jahren das Thema Respekt überall groß auf die Banden. Und jetzt haben sie es endlich verstanden, wie das funktionieren kann. Nämlich mit dieser Regeleinführung, dass nur mehr der Captain mit dem Schiedsrichter reden darf. Das schützt den Schiedsrichter. Das strahlt Respekt aus an die Allgemeinheit. Und ich hoffe, dass dann eben auch sich das in die unteren Ligen auch durchsetzen wird, weil das auch irgendwo eine Vorbildwirkung ist. Und das ist, finde ich, so bereichernd, dieses kleine Element, dieses kleine Stilmittel, wenn wir schon davon reden, vielleicht könnte man auch noch das erweitern, dass nach Foulspiel kein Spieler mehr den Ball angreifen darf, weil diese Unsitte, die sich da eingebürgert hat seit etlichen Jahren, dass die Spieler einen Ball mitzahlen und dann in einem hohen Bogen den zurückwerfen, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Also da gibt es schon ein paar Stilelemente, die ich sehr inspirierend gefunden habe bei dieser EM und ich hoffe, dass das zukünftig auch weiter Einzug hält. Entschuldige, das war nur
kein Problem, wichtig zu sagen. Auf diese allgemeinen Themen wollte ich nach der kurzen Gruppeneinschätzung noch.
Ich kenne das Storyboard nicht.
Ja, kein Problem, das Storyboard habe ich auch nur bei mir irgendwo im Hinterkopf. Okay. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dann bleiben wir doch gleich dabei. Raphael, ab kommender Saison dann Kapitän bei Willem II, oder?
Wäre von Vorteil für mich.
um ihn zu schützen, muss man das machen.
Vielleicht muss der Trainer das so fahren lassen.
Ich finde die Änderung schon ganz angenehm, weil es halt dann schon sehr, sehr anstrengend ist, wenn die dann meistens 3 Minuten diskutieren und dann wird wieder Zeit vor der Uhr genommen und dabei mit dem Ball wegnehmen und ein bisschen die Spiecher, die finde ich, das passt schon irgendwo. Hat ja auch oftmals einen taktischen Hintergrund, nicht, dass der Stürmer einem noch einmal davonläuft.
Aber ist eine Unart. Es gibt es im Handball nicht. Die Spieler wissen sofort Foul und rennen sofort zurück in ihre Position.
Also gibt's in keiner anderen Sportart, dass so viel diskutiert wird mit dem Schiedsrichter wie im Fußball, in anderen Sportarten. Also ich komme aus dem Basketball. Ja, ich sage ein Wort zum Schiedsrichter und bekomme ein technisches Foul dafür und der andere steht an der Freiwurflinie. Und das ist teilweise wirklich nur für... Warum?
Und ich gebe dir Brief und Siegel, wenn sie das auch einführen würden bei dieser Sache mit Foul, Spieler haben den Ball nicht mehr anzugreifen, die das Foul gemacht haben oder die Mannschaft, dann wird es auch zu einem Besseren sich entwickeln.
Aber jetzt bleiben wir noch kurz bei diesem Captain's Talk. Du hast es angesprochen, es ist ein ganz einfaches Stilmittel, eigentlich faszinierend, dass das so lange gebraucht hat, dass das umgesetzt wird. Das nehme ich vor allem auch als Vorbild für kleinere Ligen, Amateurbereich, Nachwuchsbereich. Hier ist, glaube ich, das größte Thema, weil wer will denn noch Schiedsrichter werden, wenn ich jedes Wochenende von 22 Menschen für jede Entscheidung, die ich treffe, kritisiert werde. Ob es zu Recht ist oder zu Unrecht, ist ja auch immer so eine Sache, denn es werden ja auch Schiedsrichter kritisiert für richtige Entscheidungen, um vielleicht dann die nächste 50-50 Entscheidungen auf meine Seite zu treiben. Guido, wie siehst du das?
Ich bin absolut bei Marc. Ich finde, das war echt augenscheinlich bei dieser Euro bis jetzt, wie ruhig das abläuft. Und ich werfe noch eine Frage in die Runde. Wie viele Wahlentscheidungen hat es bis jetzt gegeben? Also nahezu keine, oder? Es ist ja unglaublich eigentlich. Also wie oft läuft ein Schiedsrichter raus, macht ein On-Field-Review oder wird nochmal darauf hingewiesen und greift sich ans Ohr und minutenlanges Kommunikation über das Headset. Gestern
beim Tor der Holländer hat schon sehr lang gedauert.
Das stimmt.
Und das hat er sich dann nicht einmal angeschaut, wo ich war dann so denke, das ist ja, wie gesagt, für Metro,
aber gebe ich dir recht, aber wir hatten ja schon wie viele Spiele mittlerweile, 20
natürlich gefühlt. Schon.
Und dafür, finde ich, passiert relativ wenig mit dem Video Assistant Referee und das ist, finde ich, schon auch ein Zeichen dafür, wie hoch die Qualität der Schiedsrichter bei diesem Bewerb ist.
Wobei man da auch sagen muss, die technische Qualität ist natürlich bei dieser Endrunde auch noch höher, denn wir kennen es, die halbautomatische Abseitslinie, wo es dann einfach keine Diskussion gibt, wo dann teilweise in kleineren Ligen dann 5 Minuten eine Linie gezogen wird. Oder zum Beispiel beim Handspiel der Belgier,
Ja.
wo der Chip im Ball wie mit einem, also wie ein Herzausschlag, dann du siehst den Impact und du siehst, dass technisch noch unterstützt, dass hier ein Impact auf dem Ball ist. Also das ist natürlich
noch ein Verbesserungsvorschlag. Wenn es jetzt schon einen Chip im Ball gibt, dann kann man das doch technisch wahrscheinlich ganz einfach hinbekommen, dass man sieht, ist der Ball jetzt im Aus oder nicht. Wie oft haben wir diese Diskussion?
Ja, es ist quasi eine Torlinientechnologie.
Extended. Ganz genau. Und da brauchst du nicht einmal mit diskutieren. Und wie oft denke ich mir, wenn jetzt irgendwie ein Schnittball ist und der rennt zur Linie und probiert die Flanke noch zu schlagen, schlag die Flanke und dann sagt der Linienrichter, der war im Out. Und ich denke mir oft, der war doch nicht mit vollem Umfang im Out. Das wird so oft abgepfiffen. Das kann
nicht hundertprozentig sein.
Ja, genau. Und das wäre ganz einfach, war er jetzt im Out, kriegt er Vibration oder kriegt er optisches Signal, war im Auto oder nicht. Also das sind auch so eine Kleinigkeit, wo man ganz leicht das Spiel zu einem besseren verbessern könnte.
Absolut.
Und das ist, wenn sie schon jetzt einen Chip geschafft haben, in den Ball einzusetzen, dann wird das andere wahrscheinlich eine Kleinigkeit sein.
Wobei das natürlich auch die Umsetzung dann auch eine finanzielle Frage ist.
Geld ist vorhanden.
Naja, natürlich, ja, bei großen Turnieren schon, aber kleinere Ligen, wie jetzt zum Beispiel, wenn du es auf die österreichische Liga runterbrichst, die müsste das aus eigenen Mitteln finanzieren, wie zum Beispiel eine Torlinientechnologie, und dann geht es halt schon noch um andere Themen.
Aber ich könnte damit leben, wenn es bei Endrunden Einzug findet, Champions League und Europa League, von mir aus Conference League auch noch, und in den Ligen muss halt schauen, ob es finanziell darstellbar ist, ja, das ist ein Kostenthema, aber es wird auf jeden Fall dort, wo es um sehr, sehr viel geht, auch sehr, sehr, sehr viel bringen. Also mir fällt spontan in die Deutschen bei der letzten WM gegen Japan, wo der Ball jetzt, war der im Out jetzt oder nicht, und gab es alle möglichen Perspektiven, man konnte es nicht hundertprozentig aufschlüsseln, da weißt du innerhalb Sekundenschnelle, war der jetzt im Out oder nicht.
Also wir werden die Vorschläge sammeln,
wir
werden den Ausschnitt vielleicht rausklippen und das IFA-Board verlinken. Vielleicht ist das eine oder andere, wo sie gesagt haben, daran haben wir noch gar nicht gedacht.
Ich werde sofort Excel-Tabelle zu Hause aufsetzen und dir schicken.
Excel, bist gut drauf?
Ja,
kein Problem. Sehr gut.
Nicht selbstverständlich heutzutage.
Ja, wobei Excel ist zumindest eine Software, die sich über Jahre, Jahrzehnte gehalten hat.
Ich kann auch WhatsApp schreiben, wenn es da leichter tut.
Ja, das ist die Frage, womit ich mir, das ist vollkommen egal, das IFA-Board muss damit umgehen. Ja,
du musst es ja weiterleiten,
meine ich. Ne? Da ist vielleicht ein Brief dann eher angesagt bei den honorigen Herren, die dort sitzen. Aber der Captain's Talk natürlich gute neue Entwicklung, was ja auch spannend war, dass dann Donnarumma, obwohl er Kapitän ist, dann trotzdem die gelbe Karte bekommen hat, denn wenn ein Tormann dieser Kapitän ist, dann wird ein anderer Spieler definiert, der dann mit dem Schiedsrichter reden darf, weil sonst müsste ja jedes Mal der Tormann 60 Meter laufen und dann kriegt er die sogenannte Reisegelbe.
Wer weiß, was er gesagt hat.
Das ist natürlich auch ein anderes Thema und wie gut Schiedsrichter Fremdsprachen beherrschen. Ja, aber jetzt hast du mit dem Captain's Talk hast du ein anderes Thema abgestochen, abgelenkt. Dritter, zweiter, erster. Österreich landet auf welchem Platz in dieser Gruppe, Raphael?
Drei.
Drei? Marc?
Drei.
Drei?
Bin mir auch sicher, drei eigentlich, ja.
Gut, dann sage ich zwei, damit halt irgendjemand etwas anderes sagt. Einfach nur das Prinzip dagegen sein.
Na, drei und es wird reichen, also das
legen wir auch fest. Also ja, das glaube ich auch, dass es reichen wird, vier der besten sechs Gruppendritten.
Ukraine ist vor drei Jahren ins Viertelfinale gekommen mit drei Punkten, also...
Das Viertelfinale?
Was weiß man. Ja, die haben im Achtelfinale Schweden gehabt. War natürlich auch insofern ein gutes Los fürs Achtelfinale, wenn man Dritter wird mit drei Punkten. Also es ist alles möglich.
Ja, vor allem, es ist ja dann auch noch nicht sicher, wenn man Dritter wird, wer dann kommen könnte. Es könnte der Gruppensieger aus der England-Gruppe werden. Auf der anderen Seite, wenn man Zweiter wird, kriegt man den Zweiten aus der Gruppe E. Das wäre eben die Gruppe mit Rumänien, Ukraine, Slowakei und Belgien.
Ich sage mal so, egal, weiterkommen ist, glaube ich, wird man alle unterschreiben.
Klar.
Weitere Turnierbaum ist dann relativ irrelevant, weil wir uns da, glaube ich, schon sehr, sehr freuen würden, wenn wir weiterkommen würden in so einer Gruppe.
Ja, Marc, was ist dir sonst noch aufgefallen bei dieser Europameisterschaft, das positiv voraussticht, was für mich irgendwie positiv ist, auch wenn es vielleicht nur an ein, zwei Personen festzumachen ist, dass Spieler, die im Nahen Osten jetzt spielen, dann zurückkommen, und ich nehme da explizit N'Golo Kanté, also das ist einfach unfassbar, wie der spielt, wie der agiert, was da in dieser Liga passiert und wie das alles funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt, dieses Thema wollen wir außen vor lassen, aber dass Spieler doch ihre Qualität dann nicht verloren haben in diesen eher sportlich kleineren Ligen, sagen wir es einmal so.
Ja, also ich glaube, hat auch viel mit dem N'Golo Kanté selber zu tun, weil er, glaube ich, ein Profi durch und durch ist und dort genauso lebt, genauso viel isst, genauso seine Trainingseinheiten durchzieht wie in Europa. Das ist ihm komplett wurscht. Es gibt natürlich dann auch andere Beispiele, wenn sie in andere Ligen gehen, wo die Konkurrenz nicht mehr ganz so groß ist, die sich dann halt gehen lassen oder in die Breite wachsen, anstatt wie Kartoffel hart zu werden. Es ist absolut auch einer der Punkte, was mir als Eckstürmer sehr, sehr gut gefällt, ist, dass es viele Tore gibt. Also man hat ja auch schon Endrunden gesehen, wo gefühlt jeder Spieler unentschieden war und meistens ein 0-0. Also das ist lähmend gewesen und da ist ein
0-0
im 21. Aber trotzdem war es irgendwie ein cooles Spiel. Und,
absolut,
und es ging nach vorne, es wird offensiv gespielt, mutig gespielt und das taugt mir als Eckstürmer, um jetzt etwas zu nennen.
Taugt dir das als aktueller Verteidiger auch, Raphael, dass viele Tore fallen?
Ja, wenn ich nicht beteiligt bin, ist es gut. Aber ich finde insbesondere, wenn dann, ich glaube, Türkei gegen Georgien. Ja. Das war halt einfach dann zwei Mannschaften gespielt, die halt relativ, genau, ja, so wie es halt dann, ja, die haben halt hingeschossen, dann sagen die Trainer eh so oft, ja, dann kann auch reingehen, wenn man das Tor trifft. Na, dass halt viele Spieler, vor allem von kleineren Mannschaften, einfach offenes Visier, dann hat man ein attraktives Fußballspiel, weil wenn größere Mannschaften dann gerne mal involviert sind, umso taktischer wird es und desto uninteressanter ist es dann für den objektiven Zuschauer anzuschauen. Und da muss ich schon sagen, dass ja, insbesondere das Türkei-Spiel dann schon sehr, sehr erfrischend war, wie du sagst, mit Traumtoren. Und ja, dass die türkischen Fans dann ihren Teil dazu beitragen, dass es dann ein Volksfest war. Ja, das muss man auch.
Die Türkei wechseln oder hast du Ambitionen?
Da müsste ich, glaube ich, mal bei dir nachfragen, wie das da wirklich so abläuft.
Lieber nicht.
Ja.
Ich kann dir einiges erzählen.
Ja.
Ja, aber der Raphael könnte jetzt auch noch die englischen Fans loben.
Ja, ja.
Da muss schon sagen, dass die türkischen Fans schon sehr amüsant sind. Also sie bringen sehr viel Stimmung mit, sind aber gleichzeitig auch sehr, sehr lustig, weil sie sehr mit vollem Herzen dahinter sind. Und
einfach hochemotional in jegliche Richtung. Also es kann halt von Freude, Tränen bis Tränen alles. Der Trauer innerhalb von 10 Minuten alles dabei sein.
Und ich glaube, im Schweizer Fernsehen haben sie dann eher irgendwie gesagt, die Heim-EM für die zweite Mannschaft beginnt jetzt und das klingt jetzt vielleicht sehr hart, aber war dann auch so. Ich muss schon so sagen, dass die dann auch ihren Teil zu einer schönen Europameisterschaft beitragen.
Aber es ist vielleicht ein guter Punkt, dass ich fand generell die Stimmungen bei jedem Spiel unfassbar gut und hat wahrscheinlich auch mit der Infrastruktur zu tun. Da sind wir jetzt, um wieder was Kritisches zu sagen, bei der Infrastruktur, was halt ein cooles Stadion ausmachen kann, mit einer dementsprechenden Infrastruktur eben, Zu- und Abfahrtswege etc., dass das einfach auch viel dazu beiträgt, wie ein Fußballspiel nach außen hin wirkt, wie du es auch verkaufen kannst. Thema Nationalstadion.
Wollen wir näher darauf eingehen oder lassen wir das?
Nein, aber ich meine, das ist ja
offenes Geheimnis. Die Infrastruktur ist natürlich ein riesiges Thema. Vielleicht, Guido, ist es aber auch ein Thema, dass die Europameisterschaft in einem Land stattfindet, das Fußballtradition hat.
Absolut.
Also und neue Stadien, ne?
Es ist ja schade zum Beispiel, dass Italien seit vielen, vielen Jahren kein Großereignis mehr bekommt, weil dort eben auch die Stadien in den Jahren einfach immer älter und immer
zu gefährlich.
Immer baufälliger geworden sind. Aber grundsätzlich, Deutschland war schon 2006 eine super WM und ich glaube, sie zeigen auch jetzt wieder mal, dass man dort jederzeit ein Großereignis machen kann. Ich finde die Stimmung, bin ich bei euch, großartig. Also wenn ich die schottische Hymne höre, bekomme ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist unglaublich, wie diese Leute da mitgehen und mitfiebern.
Möchtest du nach Schottland fahren?
und was ich auch cool finde, eine Kleinigkeit vielleicht, damit ich etwas sage, was nicht vielleicht jeder sagt, ich finde auch großartig, dass der Anstoß eingezählt wird. Also da fängt das Spiel schon total stimmungsvoll an, weil jeder mitgeht mit dem Anstoß. Also das sind so Kleinigkeiten für mich, aber ja.
Geschmackssache.
Ja, Geschmackssache, ja, ganz offensichtlich.
Ja, aber Geschmäcker lässt sich streiten, wie auch beim Modestil.
Das ist so ein bisschen was von Silvester. 10, 9, 8 und die Hälfte rennt schon, bevor überhaupt 2, 3 genannt
worden ist. Wir sind gestern übrigens zu früh gestartet,
ja, falls eben,
uns das aufgefallen
eben,
ist.
Deswegen,
ich glaube, der Baumgarten war schon 15 Meter in der gegnerischen
Hälfte. Ich glaube, ein Fußball ist eher so konditioniert, Pfiff, laufen und nicht irgendwie runterzählen, aber okay, aber das kann ich aushalten, das kann ich ausblenden.
Und spannend finde ich auch, als ich die Eigentorstatistik von der letzten Euro gehört habe, 11 Eigentore, ich konnte es nicht glauben. Und mittlerweile stehen wir ja bei 6. Mhm. Aber allein der Vergleich war für mich Wahnsinn. Also 11 Eigentore in einem Großereignis. Also mir fällt kaum ein Eigentor ein von der gesamten Saison heuer in der Champions League. Mhm. Und dann hast du 11 in ein paar Wochen. Ja. Also das ist schon eine unglaubliche Zahl. Und 6 jetzt auch. Also das,
hast du schon mal Eigentor geschossen?
Ja. Okay. Nicht nur eins.
Nein. Ja, ich habe noch gar nicht. Gut, du warst nie hinten.
Ne? Noch keins geschossen.
Kann ja noch werden.
Vielleicht gibt es vielleicht ein irgendwo in einem Copa Belair mal, wenn ich mitspiele.
Wenn. Jetzt haben wir alle Teams schon gesehen, manche Teams schon öfter. Gibt es jetzt für euch einen klaren Favoriten oder sagt ihr vielleicht eigentlich zu dem Zeitpunkt, kann man das noch immer nicht sagen, weil es erst bei der K.O.-Phase so richtig beginnt. Ich finde, dass die Spanier überragend sind.
Bin ich bei dir. Also für mich ist momentan Spanien einfach vom Gesamtpaket her, jetzt hat man vorweg gesagt vielleicht, dass die Defensive der Spanier so ein bisschen der Angriffspunkt sein könnte, auch mit dem Torhüter, mit Simon. Genau, aber so wie die Fußball spielen auch, schaut er wahnsinnig gern zu und da ist alles dabei. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mit der Bewegung offensiv, dass da sehr viel rotiert wird, dann schlägt auf einmal Morata die Flanke. Also die waren bis jetzt sehr komplett, finde ich. Und die größte Enttäuschung ist für mich eigentlich England bis jetzt, weil die waren für mich auch von der Favoritenstellung her ganz, ganz vorne dabei. Aber die liefern ja gar nicht ab bis jetzt.
Ich werfe da noch eine zweite Mannschaft rein, entschuldige, ja. Marc, bevor du ausführst. Bei den Enttäuschungen, ich finde Kroatien auch eindeutig unter den Erwartungen, weil die müssen jetzt gegen Italien gewinnen, damit sie überhaupt aus der Gruppe rauskommen. Okay, die Gruppe ist gut, ja, aber das war halt auch wenig von Kroatien.
Ja, ein bisschen Pech auch, muss ich sagen, im ersten Spiel gegen Spanien. Das Spiel hätte zweimal, finde ich, in eine andere Richtung gehen können. Bei 1-0 gleich im Gegenzug die Riesenchance, bei 2-0 noch einmal das Gleiche. Also da war der Spielverlauf nicht optimal. Spanier waren auch an dem Tag richtig gut. Und gegen Albanien haben sie erste Hälfte komplett enttäuscht, finde ich. Und zweite Hälfte waren sie sehr gut. Müssen das Spiel vielleicht gewinnen, wobei Albanien hinten raus dann nochmal wirklich verdient den Ausgleich geschossen hat. Also ich bin bei dir, also man darf sich da mehr erwarten. Auch zum Beispiel aber von Italien jetzt gegen Spanien habe ich mir deutlich mehr erwartet. Also das war ja Einbahnstraßenfußball.
Also alles gesagt worden, vielleicht das, was ich aber ein bisschen lustig finde, ist, wenn dann die Experten sagen, man kann es erst dann wirklich sagen, wenn die Vorrunde anfängt, wenn die Vorrunde zu Ende ist, wenn die K.O.-Phase anfängt, stimmt, aber das ist meistens für mich so ein bisschen eine Ausrede, dass man sich vorher nicht festlegen möchte. Also ich habe kein Problem, mich da jetzt schon festzulegen. Beim Tippspiel ist es immer so eine Sache, man kann ja Fußball nicht vorhersagen, das macht es auch irgendwo so attraktiv, diesen Sport. Aber ich habe vor der Endrunde gesagt, Frankreich und England sind meine Favoriten. Nach dem ersten Spiel habe ich schon mal gedacht, England wird es ja nicht ganz ausgehen. Und nach, ich glaube, auf X habe ich es dann geschrieben, nach 30 Minuten der Engländer habe ich dann meinen Tipp zurückgezogen und habe die Engländer mit den Spaniern getauscht. Also Frankreich und Spanien, um es kurz festzumachen, haben, glaube ich, schon so viel gezeigt, dass man ihnen die Favoritenrolle zuschieben kann. Aber auch das ist natürlich keine Garantie. Man kann Fußball nicht vorhersagen. Fußball folgt keiner Logik. Das ist einfach so und das macht es ja auch so cool.
Raphael, Favorit für dich jetzt? Hat sich einer herauskristallisiert? Die Franzosen natürlich immer gut, nur wann kommt Mbappé zurück mit Maske? Wie siehst du es?
Ja, ich habe vorher eben schon gesagt, die Franzosen. Ich habe immer das Gefühl bei den Franzosen, dass die immer nur das Nötigste tun, immer mit dem gewissen Vertrauen, dass sie eh wissen, ja, wenn es drauf ankommt, sind wir da. Und so haben sie die letzten Jahre auch gestaltet. Die Spanier habe ich überraschend stark gefunden, hatte ich nichts auf der Rechnung.
Eine coole Mischung auch, die Spanier, ja. von den jungen Spielern und älteren Spielern.
Ja. Die haben jetzt endlich mal wieder Flügelspieler, die ins 1 gegen 1 gehen.
Ja. Nico Williams, unfassbar, dass der nicht schon irgendwo Champions League-Siegermannschaft spielt. Verstehe ich überhaupt nicht.
Nein, die sind schon sehr stark, die haben auch hinten raus, dann über die 6, also die sind schon wirklich überraschend gut. Die Engländer, die hätte ich tatsächlich jetzt nicht so zu meinen Favoriten zählt, weil der Trainer halt seit Jahren sein eigenem Ding folgt und ich glaube, mit einem anderen Trainer, glaube ich, wären die wesentlich stärker oder hätten schon den einen oder anderen Titel in der Vergangenheit gewonnen. Aber ich bleibe da bei den Franzosen, weil die halt so gut sind. Jetzt haben sie ja das WM-Finale verloren gegen die Argentinier, also ich glaube, die sind schon wieder reif für einen Titel und dann spätestens, wenn Mbappé zurückkommt, dann ist es noch einmal unangenehmer, gegen die zu spielen.
Also die Europameisterschaft, wir fassen es zusammen, ist bisher eine absolute Europameisterschaft der Highlights, macht sehr viel Spaß zuzusehen und auch die österreichische Mannschaft trägt da natürlich einen großen Teil dazu bei, aber wir wollen nicht nur über die Europameisterschaft reden, wir wollen natürlich auch ein wenig über unseren Gast, über Rafael Beonek reden, denn Champion in der zweiten Liga, aufgestiegen in die Eredivisie. Gratulation.
Gratulation
dazu, Raphael. Es ist nie einfach, irgendwo Meister zu werden. Immer eine schwierige Herausforderung. Und das Jahr hat ja eigentlich gar nicht so gut begonnen. In den ersten fünf Spielen gab es vier Niederlagen.
Zwei
Niederlagen und zwei Unentschieden. Und dann gab es einen Trainerwechsel nach den ersten fünf Spielen. Und dann ist es losgegangen. Wie ist es denn zu kicken in der zweiten Liga, oder wie war es zu kicken, muss man jetzt sagen, in der zweiten Liga in Holland, und wie gut passt dein Spiel dort rein?
Begonnen hat es tatsächlich sehr schlecht. Wir haben dann, glaube ich, in der fünften Runde das Derby daheim verloren, 4-1, haben eine sehr klägliche Leistung abgeliefert, haben den Trainer und den Sportdirektor dann gleich einmal rausgehauen. Dann spätestens mit der Ankunft des neuen Trainers haben wir, glaube ich, aus den ersten 10 Spielen irgendwie 9 gewonnen und 1 verloren. Da ist dann schon sehr, sehr gut wieder gelaufen. Ich denke, dass mein Fußball grundsätzlich besser in die Niederlande passt als nach Österreich, weil der Fokus schon wesentlich mehr aufs Spiel mit dem Ball liegt. Und
aber jetzt noch besser in die Türkei.
Besser in die Türkei. Aber,
nur zu den Top-3-Clubs.
Ja.
Rafael Beonek bei Fenerbahce mit José Mourinho kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das wäre, würde ich nehmen.
Erstes Spiel dann übrigens wäre dann gegen die Admira mit Thomas Silberberger. Testspiel.
Auch interessant, ja. auch ein interessantes Thema. Nein, ich denke, dass bei dem Fußball da schon besser matcht als in Österreich. Insbesondere, wenn man dann halt bei einem kleineren Verein wie Watten spielt, wo man dann eher weniger im Ball hat, mehr nachläuft, mehr verteidigen muss. Ich war tatsächlich am Anfang überrascht über das Niveau in der zweiten holländischen Liga, hätte ich mal nicht so stark erwartet. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass wir ein Jahr erwischt haben, wo wirklich viele ehemalige Erstligisten größere Vereine dann in der zweiten Liga war, die dann halt alle aufsteigen wollten, alle ein vernünftiges Budget hatten. Und dennoch, ja, es wird halt einfach oft dieses klassische 4-3-3 gespielt mit sehr, sehr viel Angriff, sehr, sehr viel Flanken, die Außenverteidiger hinterlaufen. Hat dann oftmals zur Folge, dass die Defensive auch gerne mal vernachlässigt wird. Im Großen und Ganzen, aber nicht in 37 Spielen, 37 Mal 1 gegen 1 auf der Mittellinie verteidigt. Wenn dann der Stürmer schneller war als ich, dann ja, war nicht so gut.
Na gut, aber mit der besten Zweikampfquote der Liga kann man schon mal ins 1 gegen 1 an der Mittellinie gehen.
Das stimmt, ja, im Notfall haut man ihn einfach nieder.
oder wirft ihm was nach.
Oder wirft ihm was nach, ja. Na, das ist eben wurscht, sage ich immer, wenn einer schneller ist als man selbst, wenn ich 35 km/h laufe und der Stürmer 36, ist er noch immer schneller. Und dann wäre ich aber nicht langsam. Und nein, muss echt sagen, Meister werden ist nie einfach. Habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, muss ich sagen, wie ich hinkommen bin. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass sich das dann gut gefügt hat und dass es dann ja am Ende des Tages ein sehr, sehr schönes Jahr war.
Marc, wie bewertest du auch den Weg von Rafael Beonek? Wir kennen ihn über Jahre in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Begonnen hat er alles bei Stadlau und von Stadlau jetzt in die Eredivisie.
Ja, total coole Entwicklung genommen. War schon bei der WSG ein verdammt wichtiger Spieler für die Mannschaft. Hat man auch meiner Meinung nach gesehen, als er weggegangen ist, was dieser Mannschaft eigentlich abhandengekommen ist. Stichwort defensive Stabilität. Und das haben wir natürlich jetzt mit einem zwingenden Auge gesagt, dass er Kommunikator quasi oder Kommentator. Aber das ist einfach wichtig in der defensiven Position, wie er spielt, dass du einfach deine Vorderleute einteilst. Und da profitiert jeder davon, auch wenn es vielleicht nicht immer alle gern hören am Feld. Aber es ist einfach wichtig, auch solche Interviews wie nach dem Spiel, was wir öfters von ihm gesehen haben, dass er auch durchaus mal kritische Worte gefunden hat. Vielleicht ist nicht immer hundertprozentig passend, aber aus der Emotion heraus, deswegen vollkommen okay. Authentisch. Und die Mannschaft hat es ihm, weiß jetzt nicht, musst du vielleicht sagen, gedankt, dass sie genau gewusst haben, okay, er gibt die Richtung vor und das ist einfach wichtig. Und dass er jetzt in der Ehrendivise angekommen ist, freut mich für ihn. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und aber da kann ich da schon sagen, Ehrendivise wird es dann wieder eher mehr mit Willem Zwee Richtung verteidigen gehen. Ja. Weil dort wird dann wieder ein anderer Wind wie in der zweiten Liga. Aber ich muss jetzt schauen, wie ich die Ehrendivise verfolgen kann, dass ich das ein bisschen am Schirm habe, weil von den Übertragungsrechten, weiß jetzt nicht, wer das überträgt, aber
kann ich dir jetzt so ad hoc auch nicht sagen.
Ich glaube, der Sohn überträgt.
Die zweite.
ESPN.
Ich schalte nur bei Sky ein.
Die zweite holländische Liga ist natürlich noch schwieriger zu verfolgen, deshalb war es auch schwierig, die Leistungen von Raphael Beonek so richtig.
Aber eine Frage noch: Hucharet mit Netherlands, brate dir well?
Ja, ein bisschen. Ich verstehe alles.
Ja, das geht schnell, aber reden ist schwierig.
Reden schwierig. Ich muss aber immer mit der Köchin holländisch reden, weil die wird dann sonst immer sehr, sehr sauer.
Okay.
Aber sonst rede ich Englisch und ja, meine ich, wenn man im Ausland irgendwie teilhaben möchte an Gesprächen, sollte man die Sprache verstehen. Und das ist aber zum Glück jetzt nicht so weit weg vom Deutsch. Und
ja, das man geht. Versteht das ja.
Das wollte ich gerade sagen, man versteht ja relativ viel eigentlich sogar, oder Marc?
Ja, aber trotzdem ist es kann unbefriedigend, wenn du dann quasi, du verstehst das zwar, aber du kannst irgendwie nicht viel zurückgeben. Ja, das ist immer so eine Einbahnstraße, die unbefriedigend ist.
Wie ist eine Einbahnstraße? Glaubst du, verstehen dich die Niederländer?
Also wenn er jetzt auf Deutsch antworten wird, dann Riesenfragezeichen. Okay. Ja, wahrscheinlich die Köchin, ne, wird dann sagen, ja, dann gibt es halt nur Reis für dich, wenn es
Deppel wird. Hey, isst halt einem Jahr nur Reis.
Und deswegen der Wechsel in die Türkei.
Richtig.
Also das ist schon unbefriedigend, aber das kommt dann mit der Zeit, dass du dann immer mehr reden kannst, schätze ich mal, bei dir auch, und dann macht es noch mehr Spaß. Ne? Bist einfach mehr involviert in die Gespräche, in Bus, in der Kabine. Vielleicht kann man auch mal auf Englisch ausweichen, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns war es damals meistens dann, dass man halt auf Englisch dann eine Basis gefunden hat.
Genau,
Wie ist denn die Kommunikation mit den Teammitgliedern auf dem Platz, hauptsächlich Englisch wahrscheinlich in der Emotion, aber wenn was Deutsches rauskommt, ist ja dann der Vorteil, dass dich die paar Niederländer dann doch verstehen.
Das stimmt, aber es war aber hauptsächlich auf Englisch, aber es war von Anfang an eigentlich kein Problem. Es war eigentlich relativ einfach, weil die Kommandos sind eigentlich irgendwo gleichbleibend. Wenn ich jetzt links sage, ist auf Holländisch auch links und rechts ist rechts zum Beispiel. Also das ist dann schon.
Stimmt das, Marc?
Ja, ist auch angenehm im Straßenverkehr für die Radfahrer.
Das stimmt. Ja. Das ist schon sehr, sehr gut gegangen. Und die Holländer haben ja zum Glück auch, genießen auch eine vernünftige Schulbildung dementsprechend. Die haben ja sogar auch Deutsch in der Schule, also ein paar verstehen schon im Großen und Ganzen die Sprache. Der Athletiktrainer hat auch sehr gut Deutsch gesprochen, der hat mir am Anfang auch sehr, 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 sehr geholfen. Und ja, so lebt man sich dann Stück für Stück ein.
Sie sind auch gemütliche Leute in Holland, wie du das wahrgenommen hast. Also du findest schnell einen Zugang zu denen, die sind positiv und eigentlich lebensfrohe Menschen. Und ich glaube, wenn man dort es schafft, Sportler zu werden, egal in welcher Liga, dann hat man schon mal ein Steinebrett bei den Menschen.
Stimmt das? Wenn Raphael Beonek, The Rock, auf der Straße spazieren geht, gibt es nur Respekt, auch wenn es vielleicht mal eine 1-4-Niederlage im Derby gegeben hat? Oder gibt es dann schon noch die eine oder andere kritische Stimme? Oder ist es dann so, dass man besser nicht auf die Straße geht?
An dem Tag bin ich dann wirklich nicht auf die Straße gegangen. Hätte ich mich nicht draußen. Da an dem Tag hätte es nicht viel Respekt geben, glaube ich. Das war so eine sehr empfindliche Niederlage. Vor allem, ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich realisiert. Sie haben aber zwar gesagt, es ist ein wichtiges Spiel, es ist ein Derby und was weiß ich. Aber ich habe das in dem Moment, ich war 4 Wochen da oder so. Ich habe gar nicht realisiert, wie wichtig das Spiel für die ist. Und dann haben wir zum Drüberstreuen dann auch 2 Tage vor Weihnachten auswärts gegen Breda gespielt. Da habe ich mir auch gedacht, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann
immer Fans
vor Weihnachten noch ein ordentliches Brett mit. Zum Glück haben wir dann 2-1 gewonnen. Dann war die Stimmung halt in die andere Richtung sehr, sehr ausgelassen. Aber ist oft so im Fußball, gut bei der BSG Tirol nicht, weil da gibt es keine Fans, wenn wir da verloren haben. Da hat vielleicht der Silberberger oder der Köcker mal was gesagt, aber kein Fan. Aber da ist dann schon so, wenn wir gewinnen, dann ist der Zuspruch schon sehr, sehr groß. Aber wenn wir das Derby daheim verlieren, dann.
Also Kritik kriegst du natürlich in Holland, ne? Auch von den Leuten auf der Straße oder von den Fans um Stadion herum. Aber sobald du dann irgendwo in der Stadt bist, dann sind eigentlich alle total cool.
Ja.
Raphael, wie hat sich vielleicht auch dein Spiel in der zweiten Liga verändern müssen? Oder formulieren wir es anders? Wo waren die Entwicklungsschritte, die du gemacht hast in diesem Jahr? Oder ist es noch immer derselbe Raphael Beonek, den wir bei der WSG Tirol gesehen haben, der teilweise Beckenbauer-eske Züge hinten als Libero an den Tag gelegt hat?
Ja, es hat dann schon ein bisschen Zeit gedauert, bis mich der erste Beckenbauer genannt hat.
Aber ist das auch schon passiert?
Ja, ist auch schon passiert.
Also unabhängig?
Unabhängig, ja. Okay. Ich denke, dass ich einfach viel erwachsener in meinem Spiel geworden bin. Das hat natürlich auch, wir wollten aufsteigen, wir wollten Meister werden, dann hat man auch mehr den Ball und legt das Spiel einfach anders an. Aber ich denke einfach, dass ich wesentlich erwachsener, wesentlich reifer in meinem Spiel geworden bin. Insbesondere im Spiel gegen den Ball, dadurch, dass ich sehr, sehr viel 1 gegen 1 verteidigen musste, habe ich mich auch, denke ich, weiterentwickelt. Ich glaube, das Spiel mit dem Ball war jetzt nie das größte Problem meinerseits. Ich war dann oft einmal vielleicht Bruder Leichtfuß und hat bei mir, schaut bei mir dann auch vielleicht immer ein bisschen extremer aus, als es ist, wenn der Papa dann zu mir sagt, boah, da bist du ordentlich Risiko gegangen. Und ich sage ihm, ja, aber fühlt sich nicht so für mich an, weil ich weiß schon, was ich tue, aber er sagt mir, für die Leute auf der Tribüne schaut es dann halt sehr, sehr risikoreich aus. Ich denke einfach in der Hinsicht, dass ich einfach erwachsener worden bin, reifer in meinem Spiel und im Spiel gegen den Ball ordentlich zugelegt habe.
Gut, du hast angesprochen, dass Raphael immer sehr authentisch ist. Absolut, und, ja, und war als Spieler vielleicht auch in die Richtung, in die sich der Fußball entwickelt hat, dass sehr viel hinten rausgespielt wird, dass eben auch durch diese Regeländerungen, dass der Verteidiger in den 16er beim Abstoß reinkommen darf. Ist das etwas, das für Raphael Beonek eigentlich wie maßgeschneidert ist? Denn es ist eigentlich schade, wenn man einen Beckenbauer unter Anführungszeichen hinten drinnen hat und dann geht jeder Abstoß 70 Meter vor das Tor weg und dann gibt es den Kampf um den zweiten Ball.
Absolut, also ich wird hundertprozentig mitgehen und sagen, das kommt seinem Spiel natürlich extrem entgegen. Und ich glaube, die Zuschauer wollen ja das auch sehen. Also wer will denn sehen, dass jemand den Ball 50 Meter vortrischt und dann kommt es zu einer Rudelbildung.
Auf Marc Janko.
Nur noch zum Beispiel, ja. Jetzt darf er analysieren. Aber es ist ja grundsätzlich so, es spielen ja leider immer noch viele diesen Huruk-Fußball, Ball vor, Pressing, Nachdrücken. Und ich bin halt jemand, der sehr gern eben dieses Kurzballspiel sieht und die spielerischen Lösungen sieht. Und deswegen gibt es ja auch immer wieder Mannschaften, die begeistern. Und man kann ja halten von Mannschaften, was man will. Aber unter anderem Man City, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, können sich alles einkaufen, was sie wollen, aber auf der anderen Seite, sie spielen einfach einen wunderschönen Fußball, ja, und sie finden Lösungen spielerischer Natur. Und ich finde das immer einfach ein Gewinn für den Fußball, ein Gewinn für den Zuschauer und anscheinend auch ein Gewinn für Raphael Beonek.
Wollte ich gerade sagen, ein Gewinn für Raphael Beonek, aber Raphael, weil es Marc auch schon angesprochen hat, dann in der Eredivisie wird wahrscheinlich ein anderer Fußball gespielt werden, ist dann der Bruder Leichtfuß nicht mehr gefragt, sondern eher der Eisenfuß?
Vermutlich, aber ich denke schon, dass ich das Jahr ganz gut abgestellt habe. Ich bin mir schon bewusst, dass wir da jetzt nicht mehr, weiß nicht, 70% Ballbesitz haben werden und ich auf der Mittellinie stehe und 1 gegen 1 verteidige. Aber ich denke trotzdem, dass das dann, wenn man beim Aufsteiger dann in der ersten Liga spielt, dass man da schon auch, ja, wie gesagt, wieder sich über seine Defensivaktionen auszeichnen kann. Wenngleich ich auch hoffe, dass ich schon noch ein bisschen den Ball am Fuß habe und auch ein bisschen was Produktives damit anstellen kann. Ja.
Bei Willem Twee noch immer das, was wir auch in Österreich gehabt haben, dass sie wirklich, das ist ja wirklich ein Phänomen, Raphael Beonek kommentiert während dem Spiel die Aktionen phasenweise mit. Gibt es das noch immer oder ist dieses Thema abgestellt und hat sie da mal, wenn es noch so ist, ein Mitspieler darauf mal angesprochen und gesagt, was tust du hier eigentlich?
Na, ein Mitspieler hat mich eigentlich nie darauf angesprochen.
Das kann man ESPN weiß, vielleicht.
Auch nicht, nein.
Mic'd up.
Ich verstehe ihn nicht.
Verstehe, ja. Hat der Silber bei eh gesagt, ist gut, dass ich da nicht verstehe. Nein, ich denke immer, also mir am Feld ist das nie so wirklich aufgefallen und ich denke schon dann immer, ich weiß nicht, hin und wieder hat man halt Mitspieler, denen man wirklich jeden Laufweg ansagen muss und das ging jetzt sehr hart, aber das war dann halt auch in Wattens schon mal der Fall, dass man dann neben einem gespielt hat, wo man sich gedacht hat, wenn man dem jetzt nicht sagt, lauf links und lauf rechts, dann tu das einfach nicht. Das war aber das Jahr, war das eigentlich relativ entspannt. Wir waren in den meisten Spielen waren wir der Favorit und dann geht das eh wesentlich einfacher von der Hand und auf Englisch tue ich mir dann jetzt in der Emotion auch nicht so einfach wie auf Deutsch.
Und das Ziel ist ganz klar, kommende Saison Klassenerhalt. Muss man so sagen, wenn man Aufsteiger ist, weil der Sprung von der zweiten in die erste schon noch groß ist?
Ja, ich denke schon. Das Ziel, egal ist das Ziel der Klassenerhalt. Aber ja, ich denke, dass der Sprung einfach ein großer ist. Und ja, muss man dann schauen, wie wir das machen.
Dann wünschen wir natürlich dafür alles Gute, dass der Klassenerhalt geschafft wird. Dankeschön, Raphael, dass du dir heute Zeit genommen hast. Marc, auch Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast und auch Guido dir.
Sehr gerne.
Dankeschön, wünsche allen noch eine wunderschöne Europameisterschaft. Und Raphael, wie geht's jetzt weiter? bei dir? Gibt es noch Urlaub? Wird noch eine Finca irgendwo gebucht, wo vielleicht ein Kamerateam vorbeischaut? Oder,
nein,
kein Urlaub mehr?
Kein Urlaub mehr. 6,5 Wochen Urlaub gehabt, jetzt wird es wieder Zeit. Bisschen
beneidenswert.
Ja, habe ich auch noch, habe ich noch nie so gehabt, also ist schon sehr, sehr angenehm gewesen.
Wieder nie wieder so sein.
Nein, doch nie wieder so sein, aber einmal besser als keinmal, ja.
Genau, und das natürlich auch mit einer Meisterschaft in der Tasche, nochmal Gratulation.
Dankeschön.
Im Nachhinein dazu, Dankeschön, dass du heute unser Gast warst und wir wünschen natürlich dem österreichischen Fußballnationalteam alles Gute für das Spiel gegen die Niederlande mit zwei Holland-Experten heute am Start und wir haben leider nicht geklärt, was Guido Friedrich mit den Niederlanden am Hut hat.
Ich fürchte, das werden wir auch nicht mehr aufklären.
Na dann vielleicht beim nächsten Podcast. Dankeschön, Guido, dass du dabei warst. Dankeschön, dass Sie heute wieder dabei waren. Machen Sie sich noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.